Egal ob Haushalt oder Pflege, überwiegend machen diese Arbeit Frauen, oft schlecht oder unbezahlt. Und zu selten bekommt diese sogenannte Care-Arbeit angemessene Wertschätzung. Und genau das kritisieren die Initiatoren des Aktionstags Equal Care Day und darum geht's heute. Hallo und schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge Solidarität, was können wir tun? Mein Name ist Nil-Idil Çakmak und mit mir dabei ist heute
Eva Morlang, hi.
Vor allem Frauen sind ja diejenigen, die für ihre Familie putzen, kochen oder sie pflegen sogar ihre Angehörigen. Findest du eigentlich, dass diese Arbeit bezahlt werden müsste?
Ich finde das irgendwie total schwierig, da zu unterscheiden, wo fängt das an, so ein Level von Arbeit zu sein, dass es eigentlich Lohnarbeit sein müsste. Und wo ist es noch dieses, es geht mehr um Wertschätzung und Gerechtigkeit, zum Beispiel in der Partnerschaft, dass man sich gut einteilt. Also zum Beispiel Angehörige pflegen fulltime ist, finde ich, was anderes, als dass man sich jetzt mit der Partnerin oder dem Partner abspricht, wer den Abwasch macht, wer die Wäsche wäscht und so. Deswegen finde ich es bei dem Thema ganz schwierig, wenn man das so alles in einen Topf wirft irgendwie.
Mir geht's da ähnlich. Also ich find's total kompliziert, aber ich bin auch total froh über unseren heutigen Gast, Sascha Verlan. Er ist nämlich Initiator des Aktionstags Equal Care Day und kann uns sicher die Unterschiede erklären. Hi Sascha, schön, dass du heute dabei bist.
Hallo, ich grüße euch. Hallo.
Für alle, die den Equal Care Day nicht kennen, kannst du nochmal erklären, was genau sich hinter dieser Aktion versteckt?
Wir sind die Initiative Equal Care Day, um einfach klarzumachen, dass es nicht ein Aktionstag ist, wie der Tag. Also es gibt ja ganz viele, ganz wichtige Tage, aber den Equal Care Day gibt es ja nur, weil wir ihn 2016 gegründet haben, die Initiative gegründet haben. Und das, also Almut Schnering und ich, die wir den gegründet haben, wir schreiben Bücher, haben viel über Rollenklischees gearbeitet, wie sie sich reproduzieren, also wie kommt es, dass Kinder heute eben auch noch in diese Rollenbilder hineinwachsen, wo wir doch eigentlich irgendwie viel weiter sind. Und wir haben eben gesehen, dass ein ganz wesentlicher Punkt in der ganzen Frauen-Emanzipationsbewegung, Gleichstellungspolitik, der unangetastet blieb, das ist die Verteilung der Sorgearbeit. Also wir reden über Bezahlung, wir reden über Quote, wir reden über Frauen in MINT-Berufen etc., Männer in Kitas. Da ist ganz, ganz viel passiert. Also auch gesetzlich ist da sehr, sehr viel passiert. Aber ein Bereich, der immer unsichtbar blieb, das ist die Sorgearbeit und die Verteilung der Sorgearbeit. Und das hat sich jetzt natürlich in den vergangenen Monaten mit Lockdown und Pandemiebekämpfung dann nochmal ganz deutlich gezeigt. Da ist einfach, das ist der gesellschaftliche Knackpunkt. Wenn wir an den nicht rangehen, dann sind alle Diskussionen über Gleichberechtigung einfach hinfällig, weil das ist, also ja nicht nur für die Gleichstellung, sondern das ist einfach der wesentliche Lebensbereich. Und dann haben wir den Aktionstag gegründet, haben einfach gesagt, da muss man ran, da muss man eben auch, was die Verteilung zwischen in Paarbeziehungen, in Familien angeht, aber eben auch insgesamt dieses System, da müssen wir einfach viel, viel ehrlicher drüber nachdenken und auch in einen Austausch gehen, weil nicht drüber reden ändert ja nichts an den Verhältnissen, sondern macht sie eigentlich immer nur noch schlimmer. Und deshalb der Aktionstag.
Care-Arbeit, das ist ja schon was sehr Großes, wie du auch eben angedeutet hast. Und für uns ist das auch noch nicht so ganz greifbar. Also wie kann man da eigentlich differenzieren? Also vom Spülmaschine ausräumen bis Elternpflege, sind das ja doch größere Unterschiede.
Also ihr hattet vorhin den Begriff, was ist denn Arbeit? Da ist die Definition eigentlich in der Wissenschaft sehr eindeutig. Arbeit ist alles das, was eine dritte Person für einen machen kann. Also immer wenn ich es auslagern kann, dann ist das Arbeit, weil jemand anderes kann es ja machen. Das heißt, ich kann ein Buch mir vorlesen lassen, das wäre also Arbeit. Aber das Buch verstehen, den Inhalt verstehen, diese Assoziationen und Verknüpfungen herzustellen, das kann mir ja niemand abnehmen. Das passiert bei mir oder es passiert eben nicht. Das heißt, das ist keine Arbeit, so wie ich auch niemanden dafür anstellen kann, sich für mich zu freuen oder zu schwitzen oder Sport zu machen. Das heißt, alles, was eine andere Person für mich machen kann, ist Arbeit. Und alles, was jemand anders nicht für mich machen kann, ist keine Arbeit. Und dann sind wir natürlich mittendrin, dann ist natürlich Haushalt, Spülmaschine einräumen, ist Arbeit, weil das kann ich ja jemanden machen lassen. Meistens ist es in unserem System so, dass wenn ich das jemand machen lasse, ich natürlich dann dieser Person weniger Geld gebe als das, was ich selber in der Zeit verdiene, sonst wird es ja überhaupt gar keinen Sinn machen. Deshalb kommen diese großen Lohndifferenzen auch zwischen Care-Arbeit und anderen Tätigkeiten zustande, weil das System sonst nicht funktioniert. Das heißt, das ist Arbeit. Und dann gibt es natürlich Arbeit, die eher menschenbezogen ist und Arbeit, die eher unterstützend ist. Und das wird auch in der Care-Arbeit unterschieden, ist es eben eine menschenbezogene Care-Arbeit, die dann auch in der Regel nicht aufschiebbar ist. Also ich kann dem kleinen Kind, das eine volle Windel hat, nicht sagen, oh, hab gerade keine Zeit, machen wir nächste Woche. Aber ich kann natürlich sagen, den Rasen muss ich jetzt nicht heute mähen. Das kann ich nächste Woche machen, weil jetzt gerade steht was Dringenderes an. Dann noch vielleicht unterschieden, einkaufen gehen, das ist auch eher was ich verschieben kann. Während, keine Ahnung, wenn die Oma pflegebedürftig im Bett liegt, dann sollte ich mich halt immer zeitnah um sie kümmern. Sonst sind die Effekte natürlich für die Menschen, für die wir Sorge tragen, ja bis zu lebensbedrohlich.
Und was ist eure Forderung? Also wollt ihr einfach das Augenmerk erstmal darauf richten, was alles dazu zählt, oder wollt ihr auch, dass wirklich all diese Tätigkeiten bezahlt werden?
Ein ganz wesentlicher Punkt ist, es wird immer von unbezahlter Sorgearbeit oder privater Sorgearbeit geredet. Die ist ja nicht unbezahlt. Das heißt, die Menschen, die sie leisten, und das ist die Ungerechtigkeit des Systems, die bezahlen sie ja auch. Das heißt, das fängt an, wenn ich, meistens fängt es an, Frau bekommt ein Kind und geht in Teilzeit oder reduziert ihre Arbeitszeit oder setzt für eine Zeit lang sogar ganz aus. Das hat Konsequenzen. Das hat Konsequenzen für die Karriere und das hat Konsequenzen für die späteren Rentenansprüche und hat Konsequenzen für den ganzen Vermögensaufbau. Das heißt, wenn ich Sorgearbeit übernehme, dann bezahle ich zugleich noch den Preis dafür, weil ich nämlich später weniger Geld haben werde als all die Menschen, die keine Sorgeverpflichtung haben. Manche haben sie ja einfach nicht. Also wenn ich als Single allein lebe, dann habe ich relativ wenig Verpflichtungen, wenn die eigenen Eltern nicht betroffen sind. Aber manche haben eigentlich Sorgeverpflichtungen, aber nehmen sie nicht wahr. Das heißt, gerade junge Väter haben ja eine höhere Arbeitszeit als Männer ohne Kinder. Also wenn wir uns angucken, wie viel Zeit Menschen in der Erwerbsarbeit verbringen, also in dem Fall, wie viel Überstunden sie machen, dann ist eben festzustellen, dass Väter mehr Überstunden machen als andere Männer, also als Männer, die keine Kinder haben. Das heißt, sie haben eigentlich eine ganz große Sorgeverpflichtung, die zu Hause wartet, und statt die einzulösen, wahrzunehmen, arbeiten sie im Durchschnitt noch mehr. Was dann zur Folge hat, dass natürlich die Mütter, die zu Hause sind und sich kümmern müssen, oder die Kinder außerfamiliär betreut sind. Das ist ja auch noch ein anderes Thema. Das heißt, was ich eigentlich sagen will, Sorgearbeit ist immer bezahlt. Die Frage ist, wer bezahlt sie? Momentan bezahlen sie die sie leisten, und das sind eben zu 80% Frauen. Wie wir das jetzt regeln, ist eine ganz andere Frage, und da sind wir ja auch nur ein Netzwerk. Wir haben da Vorstellungen und Ideen, aber da geht es erstmal darum, tatsächlich auch diese ganzen Ideen auf den Tisch zu bringen. Also ist das eine Transferleistung wie ein Grundeinkommen oder ist das tatsächlich eine Art Stundenlohn? Für uns ist ganz wichtig, dass wir überhaupt mal anerkennen, dass Sorgearbeit die Grundlage von Leben ist und auch die Grundlage von Wirtschaft. Also es wird immer so getan, als wir bräuchten eine funktionierende Wirtschaft, damit wir uns die Sorgearbeit und die Care-Arbeit, also Pflegeheime etc. leisten können. Aber das ist natürlich das ist auch so eine wirtschaftszentrierte Lüge, weil ohne Sorgearbeit gibt's keine Wirtschaft. Also das fängt damit an, dass natürlich Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, Schwangere begleitet werden müssen. Kinder müssen auf die Welt kommen, müssen Geborgenheit fühlen, müssen aufgenommen, müssen umsorgt werden, und dann später müssen sie in irgendeiner Form ja auch gebildet und ausgebildet werden. Und das ist alles Care-Arbeit, das ist alles Sorgearbeit.
Ihr macht ja die Arbeit, hast du gesagt, schon seit 2016, aber jetzt gerade in der Pandemie, wir haben es vorhin auch schon gestreift, ist natürlich nochmal viel deutlicher geworden, was da alles an Arbeit anfällt, vor allem wenn dann eben die Kinder auch nicht mehr extern betreut werden in der Kita oder in der Schule. Wie hat sich das auf eure Arbeit ausgewirkt von eurer Initiative? Habt ihr dadurch jetzt eine breitere Lobby bekommen? Wurdet ihr mehr angefragt als Expertinnen und Experten oder so?
Also für uns als Initiative war es einfach, war es ein ganz großes Glück. Für alles andere natürlich nicht. Aber durch diese Also auch wie wir jetzt hier diesen Podcast machen, einfach durch diese Akzeptanz plötzlich, und zwar über alle Generationen hinweg, diese Akzeptanz, dass man sich virtuell trifft, das hat die Initiative einfach sehr schnell sehr groß gemacht, weil wir ja immer betont haben, das ist kein deutsches Problem, das ist kein Problem, das wir hier in Deutschland haben und in allen anderen Ländern nicht. Umgekehrt, es ist so, dass die Lösungen, die wir für die Herausforderungen hier oft wählen, zum Beispiel, ich hole mir auf dem Grau- oder Schwarzmarkt eine polnische 24-Stunden-Pflege, die sich dann um meine Angehörigen kümmert. Oder Jens Spahn, Gesundheitsministerium, fliegt, als man noch fliegen durfte, nach Mexiko und auf die Philippinen, um Pflegekräfte für die Krankenhäuser und Heime abzuwerben. Das heißt, die Lösungen, die wir hier finden, haben ja Auswirkungen. Und das, was jetzt in dieser Lockdown-Phase passiert ist, dass wir einfach mit Menschen nicht auf der ganzen Welt, aber mit Südamerika und mit der Türkei ins Gespräch gekommen sind und jetzt tatsächlich internationaler werden und uns da vernetzen. Deshalb ist das für die Initiative sehr gut. Ob es gesamtgesellschaftlich jetzt eine Chance ist, diese Zeit, dass Männer quasi gelernt haben, was da zu Hause alles ansteht, da sind die Befunde sehr unterschiedlich und die Perspektiven auch. Manche sagen, das ist eine große Chance. Wir sind da, wie soll ich sagen, eher pessimistisch.
Dass politisch da gar nicht richtig drauf reagiert wird, ne?
Das Equal in Equal Care Day wird ja gerne auf Geschlechtergerechtigkeit hin betrachtet. Aber genauso wichtig ist, dass wir Sorgearbeit, dass wir diesen ganzen Bereich als Einheit begreifen. Und das, was jetzt in diesem vergangenen Jahr passiert ist, ist ja genau das, wie Politik sehr oft funktioniert, also teilen und herrschen. Das heißt, in den ersten Wochen, März, April, als die Zahlen zum ersten Mal hochgeschnellt sind, dann ging es plötzlich um die Pflegekräfte, hauptsächlich natürlich in den Intensivstationen, die dann im Fokus waren, und dann wurde über Einmalzahlungen geredet. Dann hat sich mit dem längeren Schul- und Kita-Lockdown dann plötzlich herausgestellt, vielleicht sind die Eltern ja auch schlecht dran und vielleicht sind die Kinder, haben die Kinder auch. Und dann wurde plötzlich über Kinder und Elternschaft geredet und dann war diese, ja, dann machen wir einen Kindergeldzuschlag. Man merkt halt immer, dass ein Bereich rausgegriffen wird und dann versucht man da irgendwie eine Lösung zu finden, wobei Lösung oft heißt, wie kann ich die Leute beruhigen, dass sie nicht mehr laut sind. Und das müssen wir überwinden. Wir müssen Sorgearbeit als einen Bereich sehen und weg von diesem, dass wir ein Detail dieser komplexen Aufgabe für sich lösen könnten. Das führt oft dazu, dass man da natürlich tatsächlich eine Verbesserung erzielt, die aber oft auf Kosten von anderen geht. Und ein ganz wichtiges Beispiel ist, dass das Familienministerium sehr auf diese private Care-Arbeit geht, aber dieser Gap, der da zwischen den Geschlechtern ist, der ist natürlich auch nur deshalb so gering. Er ist natürlich immens groß, aber er ist doch relativ gering, weil so viel Sorgearbeit einfach ausgelagert wird. Vor allem, je wohlhabender die Familien sind, desto mehr Nannies und Au-pairs und Putzhilfen und was auch immer, kann man sich eben dazu holen. Und dann kann man natürlich den kleinen Rest, der dann übrig bleibt, den kann man dann einigermaßen fair verteilen. Aber an der Geschlechterdiskrepanz ändert das ja nichts, weil es sind andere Frauen. Es sind Frauen meistens dann noch mit Migrationsgeschichte, die diese Aufgaben übernehmen. Und das ist ja das Gegenteil von Geschlechtergerechtigkeit. Also klar, dann habe ich in meiner akademischen Mann-Frau-heterosexuellen Beziehung dann irgendwie eine 50-50-Aufteilung. Aber nur, weil da ganz viele Frauen sind, die den Rest dieser Arbeit übernehmen, die wir nicht machen, weil wir ja in gut bezahlten Jobs sind und das durchaus sinnvoll ist. Und dann sind wir wieder bei der Systemfrage.
Und das ist ja jetzt auch vor allem die politische Dimension. Und inwiefern ist eigentlich auch die gesellschaftliche Dimension eine, die einen Wandel herbeiführen könnte? Also müssten wir eigentlich viel mehr auch auf gesellschaftlicher Ebene diskutieren und uns dafür einsetzen, damit mehr Fairness in dem Bereich entstehen kann? Oder wie siehst du das?
Also von unserer eigenen Arbeit her, das muss ich jetzt ein bisschen trennen von der Initiative, weil die natürlich größer ist als wir zwei. Es ist einfach so, dass der aktuelle Status quo ja in den Kinderzimmern, in der Kindererziehung reproduziert wird. Das heißt, Mädchen müssen schon viel mehr im Familienhaushalt mithelfen auch wenn es um Betreuung jüngerer Geschwister geht. Jungs müssen eher dann mal den Rasen mähen oder die Straße kehren oder das Auto putzen. Also da ist schon diese Verteilung der Sorgearbeit, wie wir sie in der Erwachsenenwelt haben, die ist einfach in der Kinderwelt. Ja, das wird gelernt, das wird geübt. Also das ist nicht einfach plötzlich schwupps da, wenn Paare Kinder kriegen und plötzlich über Aufteilung reden müssen, sondern das ist was geübt wird, was eingelernt wird, was weiblich gelesene Menschen einfach ganz früh mitkriegen und dann irgendwann an dem Punkt stehen, ja, warum sieht er nicht, dass hier etwas zu tun ist? Oder warum muss ich ihm extra auf den Einkaufszettel schreiben, dass wir auch Milch brauchen, obwohl wir immer Milch brauchen und wie auch immer, oder Brot, ist ja völlig egal. Das heißt, dass diese Verantwortlichkeit, dieses sich verantwortlich fühlen, ist auch etwas, was gelernt wird. Und eine unserer zentralen Forderungen ist einfach, dass wir A, anerkennen, dass diese Erwerbstätigkeit nur ein Teil des Lebens ist. Und die andere Hälfte des Lebens oder die anderen zwei Drittel, wie auch immer, sind Sorgearbeit, ist sich kümmern um sich selber und um andere. Und das ist im Schul- und Ausbildungssystem überhaupt gar nicht abgebildet, sondern wir lernen in der Schule quasi alles, was für Berufstätigkeit wichtig ist. Aber wir lernen ganz wenig. Also ich habe drei Kinder, die jetzt zum Teil am Ende ihrer Schulzeit schon sind. Das heißt, wir haben das alles sehr nah auch in unterschiedlichen Schulformen mitgekriegt. Die lernen einfach ganz früh schon, sich auf diesen Beruf auszurichten. Und wir brauchen zu dieser Erwerbsbiografie auch eine Care-Biografie. Und die muss... Ich benutze das Wort muss. Das muss natürlich irgendwie gar nicht. Also, aber ich finde, wir sollten. Wir brauchen diese Care-Biografie, die muss schulisch auch angelegt werden und sie muss als gleichwertig angesehen werden. Dass, wenn wir dann mal einen Lebenslauf schreiben, eben nicht eine Lücke im Lebenslauf ist, weil ich dann 2 Jahre Auszeit genommen habe, um mich um meine Kinder oder um meine Eltern zu kümmern. Also diese Lücken im Lebenslauf sind ja nie, schon gar keine Lebenslücken, weil Mensch hat ja gelebt, und es sind vor allem keine Arbeitslücken, weil da ist ja sehr, sehr viel Arbeit geleistet worden und sehr wertvolle und wichtige Arbeit. Und für alles, was in der Familie passiert, gibt's in der Wirtschaft, da heißt es dann Projektmanagement oder es gibt ja auch viel guten Manager inzwischen und lauter solche Posten. Das ist alles, was in der Familie passiert, und man könnte das einfach umbenennen und dann wäre das eine nicht mehr so wertvoll und das andere nicht mehr so so ein Liebesdienst, sondern dann wird man einfach sehen, einen Haushalt zu führen. Also ich meine, Haushalt führen, da steckt ja alles mit drin. Dass der Bundeshaushalt zu führen oder einen Familienhaushalt zu führen, ist vom Prinzip her nicht so. Es sind andere Summen, die da im Raum stehen, aber vom Prinzip her ist es dasselbe. Aber wir sehen es nicht als dasselbe an.
Als letztes fragen wir hier im Podcast immer, was jede und jeder Einzelne von uns tun kann, um in dem Punkt sich solidarischer zu zeigen. Ich habe da jetzt gerade schon ganz viele Sachen rausgehört, wo bestimmt Eltern hellhörig geworden sind, was die Erziehung der eigenen Kinder angeht, um da eben andere Wege schon zu ebnen. Aber vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer, die jetzt selbst noch keine Kinder haben, was können die ganz konkret tun?
Also ich teile das mal auf in männlich sozialisierte und weiblich sozialisierte Menschen. Männlich sozialisierte Menschen sollten anerkennen, dass sie selber abhängig sind von der Sorgearbeit anderer. Immer. Dass sie ganz oft bekocht werden, dass jemand da ist, der ihnen, meistens eine Frau, die ihnen den Rücken frei hält. Also dass wir immer von der Sorgearbeit anderer profitieren. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Nehme ich das einfach so hin? Das ist okay so, ich habe da ein Anrecht drauf, oder spüre ich, dass da etwas für mich getan wird und ich habe das Bedürfnis, etwas zurückzugeben? Das wäre, glaube ich, ein erster Schritt. Der zweite, jetzt auf Frauen betrachtet, zieht euch nicht den Schuh an, dass ihr verantwortlich seid, weil ihr zu hohe Ansprüche habt und er die sowieso nie. Und das betrifft ja nicht nur Eltern, sondern diese Ausrede einfach nicht gelten lassen. Das Problem ist die ungleiche Verteilung der Sorgearbeit, und das lässt sich nicht lösen, wenn Frauen lauter werden, sondern da sind die Männer in der Pflicht. Und das hat auch ganz konkrete Vorteile. Also sich als Mann zu kümmern um die eigenen Kinder verändert die Beziehung zu den Kindern. Das verändert die Beziehung zur eigenen Partnerin. Das heißt, das ist plötzlich eine Beziehung auf Augenhöhe und gesamtgesellschaftlich betrachtet verändert es sehr viel. Und wenn Männer lernen, sich mehr um sich selber auch zu kümmern, nicht nur um andere, dann wartet einfach Lebenszeit, also nicht nur Qualität, sondern tatsächlich Lebenszeit, weil Männer im Durchschnitt in Deutschland 5 Jahre kürzer leben als Frauen. Und das hat mit Sorgearbeit, das hat mit um sich selber kümmern zu tun. Also wir können eigentlich nur alle gewinnen, wenn wir Sorgearbeit fair und gleichberechtigt aufteilen.
Danke, Sascha. Das ist doch ein ganz klarer Appell hier am Ende. Die Initiative Equal Care Day, die geht jetzt über weit mehr als einen Tag, nämlich im Grunde ja über einen ganzen Monat mit ganz verschiedenen Veranstaltungen. Und den Link dazu, den packen wir auch auf jeden Fall in die Shownotes dieser Podcast-Folge.
Und wenn ihr Anregungen für uns habt, interessante Projekte kennt oder auch Menschen, mit denen wir hier unbedingt reden sollten, schreibt uns doch gerne eine E-Mail an solidaripod@gmail.com. Oder einfach eine Nachricht auf Instagram.
Und ihr könnt uns natürlich auch noch unterstützen, indem ihr uns abonniert, wo auch immer ihr diesen Podcast hört, sei es bei Spotify oder Apple Podcasts. Bei Apple Podcasts könnt ihr uns sogar auch eine Bewertung dalassen. Und erzählt natürlich einfach allen, die ihr kennt, dass es diesen Podcast gibt. Und tschüss an euch beide, Neil und Sascha.
Tschüss.
Tschüss. Dankeschön.